Womöglich ist die heutige Folge UnternehmerInnen der Zukunft die Folge mit dem meisten und tiefsten Input, die wir bisher hatten. Christian Otto Kelm ist heute unser Gast. Für mich ein langjähriger Wegbegleiter, ein sogenanntes Urgestein der Amazon- und Marktplatzszene in Deutschland. Hat wirklich viele, viele Stationen absolviert, kennt das Marktplatzgeschäft als Vendor, als Seller, als Toolbetreiber. Er wäre fast auch mal bei Amazon gelandet, ist dann aber doch abgelehnt worden. Auch das erzählt er in dieser Geschichte. Und es gibt wirklich ganz, ganz tiefes Wissen zu operativer Exzellenz im Marktplatzgeschäft. Die Folge kann man sich wahrscheinlich auf halber Geschwindigkeit oder mindestens zweimal anhören, um alles an Wissen, was Christian mit uns geteilt hat, dann auch wirklich aufzunehmen. Also wirklich 110%iger Marktplatz-Input heute in der aktuellen Folge mit Christian Otto Kelm von Amalyze. Los geht's!
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Wenn man in die Detailtiefe von AMC, Amazon Marketing Cloud, AMS, Amazon Marketing Stream, PPC an sich mit mittlerweile 4 Formaten, Sponsor TV Ads sind neu ausgerollt worden, und Amazon DSP reinguckt, hat man eine der am besten vermessenen, durchgemessenen Interaktionswerbekanäle wahrscheinlich weltweit.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Christian.
Moin moin, hallo.
Wenn es jemanden gibt, den man als Urgestein der deutschen Amazon-Szene bezeichnen darf, dann gehörst du auf jeden Fall auf diese Liste. Und ich erinnere mich noch, dass ich dich das erste Mal wahrgenommen habe, weil du in Hamburg Amazon-Stammtische organisiert hast. Das ist jetzt so gefühlt, würde ich sagen, 10 Jahre ungefähr her und war so zu der Zeit, als wir angefangen haben damals, Fink 3, den Vorgänger von Frontrow, zu gründen und aufzubauen. Und da hast du schon die sehr junge und damals ja noch sehr kleine Amazon-Szene in Hamburg zu Stammtischen zusammengebracht. Erzähl mal so ein bisschen, wie kam es dazu?
Genau, also ganz 10 Jahre sind es nicht, müssten so knapp 7 oder 8 gewesen sein, weil das war dann die Zeit, um den Leuten zu vermitteln, wie alt das ist. Damals war Xing noch relevant. Ja. Und als ich bei Factor A angefangen hatte, gab es schon diese Art von Stammtischen über Markus Forst, Adrian Hotz, Jan Fleming, Bernd Gruber, wo die ganze Bubble um Nils Zündorf, Alex Graf aufging. Und da gab es tatsächlich quartalsweise, insbesondere in Hamburg oder Stuttgart unten, wo der Flughafen halt war, die Amazon Stammtische. Das war ein relativ einfaches Konzept. Komm hin, sprech über deine Probleme und miteinander werden die Lösungen etabliert. Ich habe eine Idee, du hast eine Idee, wir haben eine Idee. Ich war am Anfang dort Teilnehmer und bin dann aber halt relativ schnell über meine Tätigkeit dann auch zum Moderator und Durchführer dort geworden. Und das Ziel war es wirklich immer rauszufinden, was sind die Probleme der Marke. Das hat jeder einfach frei vorgetragen. Und dann hat jeder miteinander einfach fromm und frei darüber gesprochen, wie haben sie das gelöst? Ja, und das war natürlich ein mega Impact für die Leute, die da waren. Und dann später daraus sind dann die Hamburger Stammtische entstanden, die dann wieder nicht mehr auf die großen Marken und Vendoren fokussiert waren, sondern wirklich auf die kleinen Seller. Da haben uns immer in einer kleinen Bubble getroffen, damals noch mit René Steinbusch, ehemaliger Kollege von mir, und haben dort die kleinen Stammtische aufgebaut. Das war so der Anfang in die, in die soziale Bubble.
Ja, so ein bisschen der Vorgänger der Masterclasses, die es ja heute gibt, die teilweise ja teuer verkauft werden, wo Leute sich dann 5 Tage an irgendeinem schönen Ort einschließen, um sich gegenseitig zu erzählen, wie ihr Sellergeschäft so läuft, wo es hakt, was gut funktioniert. Das habt ihr damals ein bisschen niederschwelliger gemacht. Du warst ja also schon in dieser Branche. Erzähl mal so ein bisschen, wie du da reingeraten bist, weil was ich auch weiß, ist, dass du eigentlich einen ganz anderen Background hast und auf so einer Offizierskarriere bei der Bundeswehr eigentlich unterwegs warst.
Das ist richtig, genau. Ich bin relativ geprägtes Kind. Ich komme aus dem Osten und habe dort in einem Ort gelebt mit einer Kaserne, ganz normal. Und irgendwann hat meine Mutter mich gefragt, was willst du werden? Ich habe gesagt, ich will Chef werden. Das ist nicht erlogen, das ist nicht ausgedacht, das ist wirklich ein Fakt. Könnt ihr gerne meine liebe Mutter dazu fragen. Und dann kommt das Problem da irgendwann in der Schulzeit Abi auf, wo wirst du denn einfach Chef? Die Bundeswehr war dort die beste Lösung. Dort wirst du in der Offizierlaufbahn relativ zügig von den unteren Verantwortungsbereichen in die höheren eingeführt. In den ersten 3 Jahren schaffst du es bis zum, wenn du Glück hast, zum Kompaniechef, also 200 bis 300 Leute unter dir mit hohen Fahrzeugverantwortungen, 20 bis 300 Millionen alleine des Fahrzeugpool-Verantwortung. Danach geht's ins Studium und dort habe ich mir dann aber die Schulter gebrochen, erst links, später rechts. Das heißt, meine Bundeswehrkarriere war nach 10 Jahren insgesamt dann vorbei. Weil ich wollte keinen Bürojob machen, dann hätte ich dort bleiben können, aber ich wollte schon Karriere machen. Beim Austritt aus der Bundeswehr waren wir, wie man so schön sagt, zum zweiten Mal schwanger. Und wir sind hier nach Sittensen gezogen. Aber ich hatte mich an der Uni mit Hidden Champions und all solchen Themen beschäftigt. Und da sind wir immer an so einem Gebäude vorbeigefahren, wo ich überhaupt nicht wusste, was ist das. Da stand immer Speedlink dran, bei dem anderen Gebäude stand MAPA dran. Ja, MAPA und Billy Boy, einer der größten Produzenten für Nuckel- und Saugflaschen, Trinkflaschen und Kondome. Also wenn das eine kaputt geht, kann er das andere mehr verkaufen. Und Speedlink ist im Bereich Consumer Electronic riesengroß gewesen zu der Zeit. Und ich bin zum Tag der offenen Tür gegangen. Meine Frau hat mich damals einfach gezwungen. Du brauchst einen Job, Punkt. dort habe ich direkt mit dem Chef gesprochen. Durch Zufall, wirklich Zufall, Tag der offenen Tür. Und die haben dann, ja, wir machen Gaming, dies und das. Und dann hatte ich schon darüber gesprochen. Ich war damals sehr gut im Gaming-Bereich. Ich sagte, man braucht eigentlich einen Xbox-Controller für die PlayStation und. Und bin ins Bewerbungsgespräch und der Marketing Director legt mir wirklich hin einen neu entwickelten Controller, Xbox Controller für die PlayStation, und ich habe ihm das ganze Ding erklärt und alles. Er sagt, Herr Kelmer, stellen wir sie an. Und innerhalb vom ersten halben Jahr in der Produktentwicklung habe ich nicht aufgehört, Fragen zu stellen. Das ist so mein gängiges Metier. Leute nerven mit Fragen, warum. Und Antworten, das machen wir schon immer so, sind nicht gut. Und ich hatte damals schon Amazon auf dem Schirm durch meine Uni-Tätigkeit. Können wir kurz noch einen Ausflug gleich machen. Aber ich wusste, dass das Regaldenken in die Läden, Mediamarkt, Saturn nicht mehr ausreicht. Ich habe dann gesagt, wir denken zu sehr regallastig. Ich sage, wo ist unsere Online-Denke? Wo ist unser Amazon-Regal? Das sieht's aus wie Sau, darf man ruhig so sagen. Und dann kam die Gegenfrage, Herr Kelm, haben Sie etwa zu viel Zeit? Ich sage, nee, ich habe nicht zu viel Zeit, aber ich priorisiere das und ich wette, das wird wichtig. Ja, und das war 2013 und ich sollte recht behalten. Ja, und dadurch durfte ich dann direkt den europäischen Bereich im Vendor mit einem super Team damals auch übernehmen und aufbauen. Und das war sozusagen so der lange Weg davor, Offizierlaufbahn, wo ganz anders herkommen, dadurch aber klar strukturiertes Vorgehen, nicht ohne Grund, liebt Amazon ehemalige Militärkräfte, das ist einfach so. Wir haben eine andere Prägung, eine andere Denkweise, Arbeitsweise. Und in Kombination mit Gaming, intrinsische Motivation da, ging es da hart rein und dann wurde das Ganze auch sehr, sehr erfolgreich.
Okay, also hast du dann für Speedlink das Amazon-Geschäft mit aufgebaut und bis dann, soweit kenne ich den Lebenslauf dann auch, als wir das erste Mal uns richtig kennengelernt haben, zu einer der ersten Amazon-Agenturen, die es so im deutschsprachigen Raum gab. Neben jetzt damals Fink3 waren vor allem ja Faktor A, die heute zu Dept gehören, sehr früh im Markt und auch sehr, sehr relevant. Und da bist du dann als nächsten Schritt eingestiegen.
Genau, ich war tatsächlich der erste Mitarbeiter, also neben Jan Fleming Berngruber, der als Geschäftsführer eingesetzt war aus dem Gründerkonsortium. Da kennt man ja auch, damals kannte man die alle in der Amazon-Bubble von Adrian Horst, Alex Graf, Nils Seebach und Markus Vost. Und da war ich dann angestellt und durfte direkt in der Vendor-Welt bleiben. Und nach 2 Jahren Vendor-Tätigkeiten war das natürlich im Agenturumfeld für mich perfekt. Da konnte ich mich austoben, da kannte ich mich aus. Das habe ich alles ins tiefste Detail natürlich lernen dürfen. Damals musste man das noch lernen. Das heißt, wir haben viel mit Zettelstift gearbeitet. Also wo ich noch Vendor betreut habe bei Speedlink, war viel Zettelstift. Es gab keine Tools. Franz Jordan kam 2014 langsam in den Markt mit Marketplace Analytics. Da war ich auch einer der ersten Kunden. Und den kenne ich auch seit Tag 1. Und dann sind wir halt mit Factor A geswitcht. Der Vorteil war, die Beraterbubble um die großen Gründer drumherum hatten natürlich relativ schnell große Kunden, die Vendor waren und natürlich dann sehr, sehr gut die Logiken umsetzen konnten. Wir reden da von der Zeit, da muss man ganz ehrlich sein, wenn du einen Kunden gut ongeboardet hast und den Content und Bilder vollständig hattest, warst du erfolgreich. Was viele hier nicht wissen, ist, Vendor Central hatte damals die optionalen Felder grün und orange. Grün war Pflicht, 3 Bullet Points, 1 Bild. Und das war auch der Grund, warum wir immer alle dachten, warum sind die Vendoren so schlecht, in Anführungszeichen, gepflegt. Das lag einfach an den Flatfiles, die zur Verfügung gestellt wurden. Und da hatte es gereicht, diesen Grundstock zu führen, um dein Produkt verkaufbar zu machen. Listbar, sagen wir es mal so. Und das haben wir natürlich dann schon professionalisiert. Fing 3 damals natürlich nicht anders. Die Marktteilnehmer im Agenturbereich waren ja nicht ohne Grund da, sondern wer die Hygienefaktoren im Griff hatte, die Basics, der war absolut eine Hilfe für jeden, der in dem Bereich tätig war.
Ja, dann hast du das Agenturgeschäft kennengelernt, da ja auch für sehr renommierte Kunden gearbeitet, vor allem auf Vendor-Seite. Und bist danach zu einer Firma gegangen, die, finde ich ja auch so eine der spannendsten Gründungen und sicherlich auch eine der erfolgreichsten Gründungen war und ist, die es so im deutschen Amazon-Umfeld gegeben hat. Und zwar zu dem Kollegen Jens Wasel bei KW Commerce. Werden einige Hörerinnen und Hörer kennen, aber vielleicht nicht alle. Deswegen erzähl doch mal so aus deiner Wahrnehmung, was hat KW Commerce damals gemacht und was hat dich dahin gelockt?
Also ich war ja quasi komplett in der Vendor-Bubble drin. Ja, warum? Das war ein guter Weg, weil Vendor war damals wirklich noch einfach. Hast du die Logistik im Griff, hast du kaum Probleme und die Hebel waren wirklich einfach. Das muss man sagen. Bild- und Content-Pflege, damals super über Excel. Vendor war wirklich einfach, Punkt. Das kann man heutzutage nicht mehr vergleichen. Die Vorteile mit A+, mit Werbemaßnahmen. Vendor war ein definitiv besseres System für die Abwicklung. So, das hat natürlich irgendwann ein bisschen geswitcht, da können wir gleich noch drüber sprechen. Und ich bin dann aus dem Bereich rausgegangen und bin dann auch aus dem Agenturbereich rausgegangen, ab einer gewissen Wachstumsstufe. Ist jetzt vielleicht falsche Selbstreflexion, aber ich sehe mich immer als jemand, der baut gerne ein Spinnennetz. Und wenn da alles miteinander gut verwoben ist und die Prozesse funktionieren, dann bin ich überflüssig. Ja, und dann sage ich auch ganz klar, hey, so reicht, guck mal, wir haben die Mitarbeiter, wir haben die Abläufe, alles ist gut. Für mich macht das so keinen Sinn mehr. Könnte man jetzt rückwirkend betrachten, gerade bei Factor A, wäre ich mal da geblieben, wäre ich wie all die anderen dann in den geschäftsführenden Bereich bestimmt reingekommen. Da habe ich mich aber eigentlich nie wirklich gesehen. Und dann über sehr viele Zufälle wieder, wie es halt so ist, habe ich Jens Wasel kennenlernen dürfen. Und wir haben dann über ein paar Umwege den Zusammenschluss gefunden, dass ich dort dann tatsächlich angestellt war. Gar nicht irgendeine bestimmte Position, sondern wirklich um mich, um das Marktplatzgeschäft einfach zu kümmern. Da bin ich natürlich relativ blauäugig reingestolpert und fing an mit Sachen, die ich aus dem B2B-Bereich kannte. Und Jens immer nur so, du Christian, stopp. Wir machen D2C, interessiert uns überhaupt nicht. Und da war natürlich für mich dieser sozial-kulturelle Schock Vendor Central zu Seller Central. Ich habe zwar Ahnung, aber Ahnung haben heißt nicht, was auf die Bahn bringen. So, und im Besonderen im Seller Central ist es eine andere Welt. Klar gab es damals auch schon Flatfiles, aber da war halt nicht nur drin Titel, Bullet Points und Backend-Keywords oder mal ein bisschen Bildchen. Ja, dort waren dann Dinge drin wie ein Product-Type. Dort waren alle Datenfelder zu pflegen. Dort gab es ein viel breiteres Produktspektrum. Jens Wasel bei KW Commerce war ja nicht einfach nur Handyhüllen. Worauf ich mich aber besonnen hatte, gerade am Anfang, war die Analysen, die ich konnte. Ich sage immer Traffic-Absatz-Umsatz-Analyse, auch wenn man deutsche und englische Kennzahlen nicht vermischen sollte, aber eine Tau-Analyse klingt halt lustig. und habe damals bei Speedlink dasselbe gemacht wie dann bei KW. Erstmal festzustellen, was ist unser Eintrittstor zum Kunden? Also wo haben wir den meisten Traffic? Was sind die meisten Bestellmengen, also absatzorientiert, und was macht den meisten Umsatz? Und Jens wird es mir hoffentlich nicht übel nehmen, aber damals bin ich zu ihm gegangen und sage, Jens, du hast einen Lampenladen. Nicht im Negativen, sondern er hatte wirklich einen Lampenladen und die LED-Adapter machten damals einen viel, viel größeren Umsatzanteil aus und Fenstergriffe als die Handyhüllen. Das heißt, nach außen sah man zwar aus wie ein Handyhüllenanbieter, aber intern faktisch war man in ganz anderen Produktbereichen mit Schwerpunkten versehen. Und das ist natürlich was, je eher man sich in diese Reflexionsphase gibt und feststellt, was verkauft man wirklich, nicht wofür hält man sich, sondern was verkauft man wirklich, dann kannst du erst deine Prioritäten auf Amazon richtig setzen und auch richtiger im Controlling, im Nachhalten der Informationen und Arbeitsflüsse arbeiten.
Ja, man muss vielleicht für die, die KW-Commerce nicht kennen, muss man es einmal so ein bisschen erläutern. War eine Gründung aus Berlin, glaube ich. Einer der zwischenzeitlich sicherlich größten Seller auf dem deutschen Marketplace oder dann ja auch über Deutschland heraus, die, ich sag mal, unterschiedlichst, also die so richtig so einen großen Bauchladen hatten an Elektroartikeln, Elektrozubehör. Also du hast schon die Handyhülle genannt. Und dann später, glaube ich, auch noch ein bisschen breiteres Sortiment, die dann für sehr viel Geld an einen der großen Aggregatoren, nämlich an Seller X, verkauft worden sind. Und, glaube ich, eine der erfolgreichsten Unternehmergeschichten, die es so im deutschen Amazon-Umfeld gibt. Und da bist du dann eingestiegen, eben nicht Vendor, sondern Seller-Seite. Und ja, eine Zeit miterlebt, die ja Wilder Westen, so stelle ich es mir zumindest vor, gewesen sein muss, wenn man da absurde Wachstumsraten wahrscheinlich im jährlich, vermute ich mal, vierstelligen Bereich gehabt haben wird. Wie hast du so diese absurde Wachstumsgeschwindigkeit damals miterlebt?
Also es ging ja so weit, dass man ins Multi-Brand-Management gegangen ist. Es gab ja dann für die jeweiligen Produktbereiche einfach verschiedene Marken. Und das übergeordnete Ziel von Jens war es ja dann, zu einer gewissen Frist in jedem Haushalt Deutschlands einfach zu sein. Ja, also damit man auch mal die Wachstumsraten und die Ziele versteht, Wachstum kommt nicht einfach so, nur weil der Markt wächst, sondern man muss natürlich auch das Portfolio anbieten, was dieses Wachstum oder es schafft, in jeden Haushalt reinzukommen. Und um das mal einfach zu formulieren, im Flatfile-Bereich sind wir dann so weit gegangen, damit ihr diesen Skalierungsfaktor mal versteht, wir haben irgendwann mal das ganze Flatfile gezogen. Und wenn ich sage das Ganze, dann meine ich das Ganze. Also von allen Marken, Product Types, Kategorien, sorry, Marken war natürlich falsch. Und das hatte über 1000 Spalten. Ja, also das ist einfach mal die Datenkomplexität, die dadurch entstanden ist, um das mal zu verstehen. Und der haben wir uns aber ganz offen gestellt. Weil das Problem war ja, ich kam aus dem Vendor Central und hatte sozusagen außer von Bild und Text und SEO keine Ahnung. Ja, PPC war da gerade am Kommen, ja, war ein wichtiger Punkt. Man hat sich dann einen Vendor Flex Account geholt, damit man noch Sponsored Display Ads schalten konnte. Ne? So ein paar linke und rechte Spielereien. Aber das bringt ja nicht automatisch das Wachstum, sondern diese vollständige Datenpflege, die Basics vollständig flächendeckend abzubilden, das ist die Prio 1 am Ende des Tages gewesen. Und das Problem hier ist für mich, ich hatte keinerlei Informationstiefe. Super Team, die hatten natürlich alle ihre Erfahrungen und man hat sich ausgetauscht. Aber was bedeutet das? Es war damals die Zeit, wo auch einfach mal die Backend-Keywords reduziert wurden massiv auf dann 250 Bytes, was ja Amazon selber erst 2 Jahre später dann in den Definitionen kommuniziert hat. Aber irgendwann habe ich einfach gelernt, du kannst nicht nur 30 Seiten Anleitungen schreiben, wie man ein Produkt zu listen hat, sondern du musst verstehen, was will Amazon wann, wo und warum haben. Also bin ich tatsächlich so weit gegangen, dass ich mir das Seller Central komplett durchgearbeitet habe, weil ich muss ehrlich sagen, ich hatte wirklich Angst. Das Vendor Central ist nicht so kompliziert, aufmachen, klick, 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 alles gut. Mittlerweile ein bisschen mehr, aber damals war das wirklich nicht kompliziert. Das Seller Central ist in seinen Möglichkeiten unendlich und in seinem Potenzial unendlich. Und da muss man sich durcharbeiten. Und da habe ich tatsächlich das Seller Central komplett jeden Klick getätigt. Am Anfang sehr viel Angst vor jedem Klick. Und ich habe dann erst verstanden, warum die Händler immer auf diesen Konferenzen und Stammtischen immer sagen, oh, ich traue mich nicht, den Titel zu ändern. Ich traue mich nicht, im Backend was zu ändern. Ich traue mich nicht, das Bild zu löschen und gegen anderes zu ersetzen. Und das habe ich da das erste Mal gefühlt und habe verstanden, worum es den Leuten geht oder worum es den Anbietern geht. Und habe dann angefangen, halt wirklich mal alles zu klicken. alles, jeden Bereich im Seller Central zu versuchen zu finden, zu lesen, zu analysieren, zu bewerten, zu priorisieren und daraus dann die jeweiligen Potenziale abzuleiten für die notwendigen Änderungen, die wir selber machen. Das funktioniert aber nur, wenn du eine riesen Sourcing-Abteilung hast und wirklich in der Lage bist, alle Produktbereiche abzubilden. Ich sage nur, mein Lieblingsbeispiel sind die Fidget Spinner, die zu der Zeit ja viral, gab es damals schon viral, die 2017 ja durch die Decke gegangen sind. Da kannst du Analysen fahren und kannst sagen, das wird jetzt kommen, das wird wichtig. Deswegen hast du aber noch nicht eine ASIN, eine SKU und ein Produkt oder eine Marke, die dieses Produkt stemmen kann. Und das muss man in dieser Gesamtheit Seller Central und Potenziale einfach verstehen. Ohne Machen kommst du nicht weiter und Wissen ist Wissen, wo es steht. Und da ist nichts so mächtig wie das Seller Central. Und die kleine Suchfunktion, die ist 1000-mal wertvoller als jede Frage bei Facebook oder LinkedIn. Ja, okay. Das ist leider was man lernen muss.
Okay, also das ist eines von wahrscheinlich vielen Erfolgsgeheimnissen, so im Thema Operational Excellence, wo KW-Commerce einfach Sachen sehr, sehr, sehr gut gemacht hat und wahrscheinlich besser als fast jeder andere im Markt. Und dann bist du da so nach meiner Wahrnehmung, und ich war damals, weiß ich noch, relativ überrascht, als ich es wahrgenommen habe, dass du dann diese Rakete, die so gezündet hatte und irgendwie auf dem Weg zum Mond war, die hast du dann wieder verlassen. Und auch wenn ich das jetzt heute so höre, klingt das für mich eigentlich überraschend, weil du hast dich da in kurzer Zeit dann vom Vendor auch zum Seller-Experten weiterentwickelt, dir wahnsinnig viel neues Wissen angeeignet und hast dann einen Karriereschritt gemacht, der nochmal was ganz anderes war und ist, wo ich damals gedacht habe, es ist ja überraschend, jetzt in eine Position zu gehen, wo man dieses operativ exzellente Sellerwissen gar nicht so sehr hebeln kann, weil du nämlich dann zu einem Toolanbieter gegangen bist, bei dem du ja bis heute tätig bist, nämlich zu Emilize. Erzähl mal, wie es dazu kam und warum man dann auch so eine Erfolgsgeschichte wie KW-Commerce genauso in dieser Hochphase dann hinter sich lässt.
Ja, ich sage immer, alle, wo ich gearbeitet habe, sind mittlerweile gut verkauft worden. Das ist dann leider so. Aber wenn man ins Detail geht, also das weiß ich ja, das ist mein Vorteil. Ich war ja beteiligt, 1:1, ich bin ja die Person. Wir hatten bei Factor A damals schon gesagt, die Seller dürfen wir nicht ignorieren. Wer kümmert sich da ein bisschen drum und greift da schon mal langsam ein bisschen Fühlung auf? Also auch Facebook-Posts, damals war ich ja noch in Anführungszeichen dieses Simpson-Emoji, was zu jedem Mist irgendwas geschrieben hat, egal ob Xing war oder Facebook, und alle dachten nur, was ist das denn für einer, warum weiß der das alles? Und das heißt, da gab es schon eine gewisse Vorpriorisierung, und dann muss man ganz ehrlich, so ehrlich muss man auch sein, es gab familiäre Gründe, die mich einfach dazu gezwungen haben, die Berlin-Geschichte wegzulassen. Einerseits war es ein Riesenaufriss, Montag bis Donnerstag Berlin, dann zurück, zwei Kinder, damals habe ich noch Fußball gespielt. Darf man ruhig offen drüber reden, familiäre Situation auf der anderen einen Seite und Depression auf der anderen Seite. Also brauchen wir jetzt nicht hier irgendwie schlecht reden oder schön reden. Es gibt für alles immer Gründe und jeder hat da seine Gründe, und deswegen bin ich dann da rausgegangen. So, und wollte eigentlich nichts mehr machen. Mein Ziel war, Familie in den Griff kriegen, Gesundheit in den Griff kriegen. Und das Problem dahinter ist, wenn man dann, ich bin jetzt frei, kriegt plötzlich jeder mit LinkedIn und so weiter. Man kennt das ja. Plötzlich kriegte ich Anrufe ohne Ende. Und meine Ex-Frau hat dann einfach nur gesagt, ey, du musst das machen. Sie sagt das schon seit Jahren. Sie hatte immer schon gesagt, mach dich selbstständig. Bin ich also erst in die Selbstständigkeit gegangen. Ich kannte Michael Gabrielides damals aber schon über KW-Commerce, weil wir da schon mit Emilize angefangen hatten. Hatte da einen guten Kontakt, haben uns gut verstanden und war dann ein Jahr in der Selbstständigkeit. Hab dann bei Emilize die Position des Markenbotschafters übernommen, weil es für die damalige Zeit, es war einfach ein cooles Tool, es hat Spaß gemacht, es hat super funktioniert. Und ein Jahr später habe ich mich dann dort beworben und arbeite jetzt fest seit 2019 bei Emilize im Bereich Produktentwicklung, Consulting, Advertising etc. War aber dazwischen fast bei Amazon. Also okay. So ist ja nicht, okay. Wenn man Vendor macht und selbstständig und Seller und Tool, dann fehlt doch irgendwie, wieso fehlt da Amazon? Ich hatte mich da auch beworben, bin auch ins Bewerbungsgespräch und allem gekommen.
Für was für eine Position?
Das weiß ich nicht mehr. Ich habe auch noch mal geguckt, ob ich meine Bewerbungsunterlagen gefunden habe. Es war aber irgendwas im Bereich Marketplace. Amazon hat ja selber mittlerweile auch Beratungsebenen da,
ja,
gebaut.
Ja, absolut.
Ja, da hat Amazon ja sehr, sehr coole Sachen gebaut. Funny Facts, warum ich nicht genommen wurde. Man hat mir nicht geglaubt, dass ich noch nie gescheitert bin. Ich komme von der Bundeswehr und man hat immer einen Plan A bis Z. Du kannst dir bei der Bundeswehr nicht erlauben, keine Lösung zu haben für jede Eventualität. Ja, das ist einfach so. Da wirst du anders ausgebildet. Das habe ich denen auch versucht zu erklären. Sie haben das nicht wahrhaben wollen. Das passt nicht in die Leitfäden von Amazon. Da gehört Scheitern und Lernen dazu. So, und das geht halt nicht, dass jemand gar nicht scheitert.
Mann, wenn Amazon, wenn Markus Schöberl das hört, dass du ihm durch die Lappen gegangen bist.
Lass uns den Ausflug ruhig länger machen. Ich habe mich bei vielen anderen beworben. Und wir haben ja mit dem Amazon Sales Kongress und so mache ich ja auch noch ein paar Sachen. Da treffe ich ganz viele große Marken, guck dann aufs Namensschild. Ich sage, hey, sie kenne ich doch. Woher das denn? Ich sage, warten Sie, nehme mein Handy, suche da nur die Marke in meinem normalen Account, nicht MLIs Account. Ich sage, hier ist die Bewerbung, habe ich euch geschickt, bei an. Und die gucken mich alle nur an. Wir haben sie abgelehnt? Ich sage, nö, ihr habt mich geghostet, ich habe nicht mal eine Antwort bekommen. Oder es gibt dann tatsächlich Bewerbungskontakte. Das ist für die Firmen immer ganz, ganz lustig, weil ist jetzt überhaupt nicht Amazon-Thema, aber man kennt das ja, man bewirbt sich irgendwo und dann versackt irgendwie die Bewerbung irgendwo. Nach Jahren merkt man, ach, du warst das, oh verdammt. Ganz, ganz spannende Situation. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich bin dann quasi in die Produktentwicklung gegangen bei MLIs als Tool. Das ist sozusagen der letzte fehlende Step. Ich habe Vendor gesehen, ich habe Seller gesehen, ich habe Consulting, die Beratung als Freiberufler gesehen. Ich hatte damals auch schon selber ein Produkt verkauft über eine Kooperation mit einem meiner Kunden. Habe ich im Leben zweimal gemacht. Für alle, die sagen, hey, die hat ja nie was verkauft. Doch, zweimal kann ich das auch nachweisen. Und dann sind wir in die Tool-Welt eingestiegen und haben uns dort aber einer Prio unterworfen. Wir bieten nichts an, was Amazon nicht kann. Weil wir finden es als obsolet, etwas zu machen, nur damit das UX oder Design besser ist. Sondern es muss immer ein direkter Mehrwert da sein, ein Nutzen. Ja? Deswegen war unser Tool natürlich am Anfang hochwissenschaftlich gehalten, etwas komplexer in der Nutzung, muss man auch sagen. Aber dafür haben wir halt Lösungen und Features etabliert, die viele so nicht kannten, weil Michael selber damals verkauft hatte im NEM-Bereich und wir dadurch natürlich gewisse eigene Anfragen und Ideen hatten, wo es keine Lösung für gab, die wir dann selber gebaut haben. Also so ein typisches Tool vom Händler für die Händler, aber in sehr, sehr spezifischen Nachfragedetails.
Okay, also ein Tool, MLIs, für die es nicht kennen, schon eine der marktführenden Softwareangebote. Eure Zielgruppe sind nicht Vendoren, sondern Seller. Und ihr bietet ja unterschiedliche Module an, die Sellern das Marktplatzleben einfacher machen. Vielleicht mal so ganz in aller Kürze der Elevator-Pitch. Was sind so typische Use Cases oder typische Fragestellungen, bei denen ihr Verkäufern helfen könnt?
Genau, also erstmal das Einfache. Mittlerweile sind wir weg von dieser Trennung Seller-Vendor, weil SEO ist für alle gleich. Das ist genau wie PPC mittlerweile. Seller und Vendor sind da mittlerweile gleichgezogen im Aufwand und Nutzen. Und das, was wir geschafft haben, ist, wir sind relativ zügig von dem Thema Suchvolumen und solche Sachen wichtig, was die Amerikaner immer so pushen. Weil unsere Kunden oder unsere Erfahrung gezeigt hat, der Kunde will mittel- und langfristig Erfolg haben. Der braucht nicht ein neues Produkt. Ja, wenn man das mit den USA vergleicht, finde dein next shiny object, dein next product, deinen nächsten Container. In Europa sind die Firmen eher langfristig orientiert und aufgebaut. Das heißt, unsere gesamte SEO-Geschichte basiert wie auf einem Rubik Cube. Wer den Rubik Cube nicht kennt, das ist der bunte Würfel, den man so drehen und stellen kann.
Ja.
Und der Zauberwürfel, genau. Immer zu Weihnachten eins der besten Produkte auf Amazon. Und den Würfel kannst du halt drehen und einstellen. Und der ganze Würfel ist unsere Datenmenge. Und die kannst du dir drehen und legen, wie du möchtest, für deinen Ansatz. Wir haben zum Beispiel, wirklich ganz kurz, ein System entwickelt, das heißt Entitäten. Entitäten sind Zusammenfassungen von Keyword-Bestandteilen zu zum Beispiel Zielgruppe, Farbe, Eigenschaften, Orte, Material, etc. Das heißt, bei uns gibst du einfach sowas ein wie Babybody. Ja, und dann kriegst du in der Entität Zielgruppe direkt Neugeborenes, Newborn, Kleinkind, Baby, Junge, Mädchen, alle Sachen rund um das Thema werden als Entitäten zur Verfügung gestellt, damit du deinen Markt verstehen kannst. Und das ist ein Riesenunterschied, weil das ist ein Feature, was Amazon nicht hat und aktuell auch nicht anbietet und was viele andere Tools nicht machen. Die nehmen immer nur Datenwolke A und Datenwolke B und versuchen da was draus zu machen. Also unsere Features sind immer so alleinstellend einzigartig, dass sie auch wirklich neue Mehrwerte schaffen, was natürlich ein Problem ist. Warum? Dadurch sind wir nicht vergleichbar. Die Leute wollen ja immer vergleiche Tool A, vergleiche Tool B. Wir sind in einer Welt, wo du mit Tool A und mit Tool B denken musst, aber das musst du fast in allen Bereichen heutzutage. Elevator Pitch in viel zu lang, aber unser Hauptunterschied ist, SEO ist für alle da, SEO ist für alle eine Kernkompetenz, aber wir halten uns fern von den ganz normalen Search Query Performance Report, Search Catalog Report, Brand Analytics, das ist da. Das hat Amazon. Warum geht ihr nicht zu Amazon? Warum nutzt ihr nicht Product Opportunity Explorer? Eins der am meisten unterschätzten Features, das Amazon je veröffentlicht hat. Ja, und das heißt, wir distanzieren uns in der Norm durch die Einzigartigkeit eines Features, die dann wirklich aber auch einen Mehrwert bietet.
Okay, jetzt hast du ja fast alles gesehen in der Amazon-Welt, außer Amazon selber von innen, aber du kennst die Tool-Landschaft, du kennst die Vendoren und die Seller-Sicht. Da gibt's ja gar nicht so viele, die das aus so vielen unterschiedlichen Blickwinkeln bewerten können. Jetzt haben wir viele Hörerinnen und Hörer hier, die, glaube ich, mit dem Gedanken spielen, ein eigenes Amazon-Marktplatzgeschäft aufzubauen oder schon vielleicht die ersten Meter gegangen sind, aber sich natürlich fragen, mache ich da gerade alles richtig? Wie sollte mein Setup eigentlich idealerweise aussehen? Wenn du mal so aus deiner Erfahrung sagen könntest, so die 10 Schritte, das ideale Setup, um ein Amazon-Seller-Business aufzubauen. Wenn du da von Anfang an nochmal heute neu anfangen müsstest, wie würdest du es machen? Was braucht man? Was sind die Must-Haves und Must-Dos? Ja.
Also das Erste ist erstmal keine falsche Scheu. Ich glaube, der Markt war nie besser als jetzt. Jetzt werden viele denken, hä, was erzählt er jetzt? Sagen wir es ganz ehrlich, die FBA-Bubble ist geplatzt vor 3, 4, 5 Jahren schon vor Corona. Das war die Zeit, als du, egal welches Produkt du auf den Markt gebracht hast, du konntest erfolgreich verkaufen. Jetzt hat sich das Ganze so sehr professionalisiert, dass du nicht mehr einfach eine Trinkflasche verkaufen kannst. Ne? 720 Degree und so, da haben sich Platzhirsche etabliert. Wenn du aber in der Produktentwicklung heute noch eine Lücke findest, dann ist die Lücke wirklich da und es rennen nicht direkt 5, 6, 7 Mitwettbewerber rein, weil diese Wettbewerbsintensität, das klingt völlig verrückt, aber die ist geringer geworden. Woher kommt das? Auf vielen Konferenzen habe ich mich darüber auch belehren lassen müssen. Die meisten sagen mittlerweile, geh direkt in die USA. Der Wettkampf, der Wettbewerb in Deutschland ist viel zu anspruchsvoll. Dort musst du richtig was können. Richtig was können musst du immer. Das heißt, die Wettbewerbssituation ist humaner geworden, auch wenn das wie ein Paradoxon klingt. Aber es ist einfach so, es kommen nicht mehr 10 Leute direkt auf dieselbe Idee. Das ist ein Riesenvorteil. Kommen wir aber zu dem ursächlichen Hauptproblem. Du brauchst wirklich ein Produkt oder einen Produktbereich, der in seiner Qualitätsform oder seines Lösungsanspruchs einen Mehrwert hat, der sich A, unterscheidet vom Wettbewerb, also anders ist als der Wettbewerb, und B, den der Kunde versteht. Wir können nicht einfach hinschreiben, wir sind besser. Wir müssen das vollumfänglich kommunizieren. Und bevor ich mich da mit Amazon auseinandersetze, der dritte Punkt ist ganz wichtig. Hast du keine Amazon-Strategie, hast du keine Markenstrategie. In der Reihenfolge heißt es aber nicht, es reicht nur eine Amazon-Strategie. Während die FBA-Bubble weggegangen ist, der Wettbewerb gesunken ist, ist die Anforderung gestiegen, dass du Social Media können musst. Ja? Die ganz großen Marken, die es geschafft haben, egal ob das der Hunde-Leckerli-Spender ist, der mit dem Hund dann quatscht und den Leckerli rausschmeißt, egal ob es ein Anker oder ähnliches ist, nur über Amazon kommst du nicht weiter. Warum ist das so? Der Traffic auf Amazon ist begrenzt. Wir haben zwar die höchste Marktdurchdringung, ich glaube weit über 40 Millionen Prime-Abonnenten, aber das Internet ist unendlich groß. die TikTok-Welt, die Instagram-Welt, diese ganze Welt des Stöberns und Erstinformierens. Und wenn du das nicht kannst, dann hast du nur Amazon. Dann hast du nur das Suchvolumen, was da ist, verteilt auf die Keywords, die gesucht werden. Lassen wir das Thema Ads hier nochmal aus dem Bereich raus. Das heißt also, du bist maximal eingeschnitten und niemand will deine Marke. Sind wir ganz ehrlich, deine Marke will erstmal per se niemand. Wir wollen eine Lösung, wir wollen ein gutes Produkt. Wenn du das hast, gehst du im vierten Bereich relativ einfach rein. Du brauchst ein Amazon-Konto und bitte 39 Euro. Ich höre da Diskussionen über 39 Euro, wo ich mir denke, dieselben Leute haben noch ein DAZN-Abo, noch ein Sky-Abo, damit sie die Champions League komplett gucken können. Da gucke ich lieber Champions League auf Amazon Prime und dann halt nur die wichtigen Spiele. Also keine Scheu vor einem Premium-Zugang. Und dann sofort Marke. Baut euch eine gute Idee für eine Marke auf, weil ihr braucht die Markenanmeldung, ihr braucht Brand Analytics, ihr braucht den vollständigen Zugang, Brand Store, Sponsored Brands, Sponsored Display Ads, viele der Marketingaktionen, aber auch viele der Sicherungsfunktionen, Transparency und Co. basieren darauf, dass du eine Marke anmeldest. Also versucht bitte nicht, fünfter Punkt jetzt schon, versucht bitte nicht nur was generisch zu listen und zu gucken, ob es geht. Ich kann euch fast eins versichern, es wird funktionieren, ihr müsst es aber richtig machen. Ja, und dann ist es natürlich fatal, wenn man da nicht direkt den richtigen Weg beschreitet. Danach, wenn wir ein gutes Produkt haben, einen Mehrwert haben, den wir kommunizieren können, müssen wir ein Produkt anlegen. Ja, Time to ASIN, das war eine Kennzahl, die ich früher etabliert hatte bei den Firmen und Agenturen, die ich gearbeitet habe. Time to ASIN ist so, du hast eine große Marke und die hat eine neue Hafermilch-Lotion im Rossmann stehen, hat aber vergessen, die auf Amazon zu listen. Fatal, weil da schon die Suchwirkung und der Suchsog entsteht. Also, Time to ASIN, sobald du was sourcest, du kannst es schon anlegen, du musst noch nicht alles ausfüllen und so, aber du kannst dich halt schon vorbereiten, du kannst schon die Bilderkonstruktion und allem gehen. Hierbei ist das Wichtigste, der größte Fehler, die Leute nehmen eine Kategorie oder einen Product Type, wo sie einen höheren Bestseller haben. Oder sie denken, sie hätten einen höheren Bestseller. Das ist aber natürlich fatal. Amazon, ihr könnt natürlich gerne mal bei mir ein Video dazu gucken. Amazon hat alle Daten zum Bestseller veröffentlicht. Das ist eine rückwärtsgerichtete Betrachtung, die stündlich aktualisiert wird, die keinen Einfluss auf deine Suchbegriffe hat und so weiter. Du kannst auch Bestseller Platz 1 sein, indem du einfach nur viral gegangen bist und dir einen ganzen Influencer und Direktlink auf die ASIN gelegt haben. Deswegen bist du aber nicht visibel auf dem Marktplatz. Deswegen hast du einfach nur sehr viel auf dem Marktplatz veräußert. Das ist ein Riesenunterschied, das muss man verstehen. Organisches Ranking hat nichts mit Bestseller-Ranking zu tun. Im Product Type dürfen wir einen Fehler also nicht machen. A, gebührenorientierte Auswahl, weil das ist durch Amazon verboten. Ja, ich nehme die Kategorie mit der niedrigeren Gebührenstruktur, ist nicht erlaubt. Und Product Type ist maximal schädlich. Mein Lieblingsbeispiel ist dabei die Kettensäge. Kettensäge gelistet im Product Type Tools, überhaupt kein Problem, aber rankt nicht mehr zu Kettensäge. Wir haben sehr lange damals vor 5 Jahren gebraucht, den Fehler zu finden, bis wir in die Neuanlage gegangen sind und gesehen haben, der Product Type ist Chainsaw. Geändert auf Chainsaw, Kettensäge, Englisch, und plötzlich waren wir direkt wieder Seite 1 organisch. Also der Product Type, die initiale Anlage des Produktes zum Product Type, ist der 6. Punkt und im Listing der wichtigste Punkt. Ja, dort darf keine falsche Entscheidung oder eine opportunistische Entscheidung getroffen werden, weil das kriegst du auch hinten raus immer schwer wieder rückgängig gemacht. Dabei nur der Hinweis, Amazon hat es geschafft, das super gut mittlerweile zu machen. Im Backend gab es dieses Jahr einen schönen neuen Rollout. Der Product Type ist das erste Thema, mit dem du konfrontiert wirst, wenn du ein neues Listing ansetzt. Das hat Amazon wirklich mittlerweile phänomenal super umgesetzt. Da bin ich auch immer wieder, wenn ich selber im Seller Central bin und mich drum um Sachen kümmere, immer wieder überrascht. Da geht mir immer so wirklich so das Herz auf, wo ich so denke, genial, es wird alles einfacher und besser und greifbarer. Der 7. Punkt, eigentlich schon vorgelagert vor der Produktsuche, aber wir lassen es mal logisch hier. Ich habe damals an der Uni unterrichtet und einige meiner Bachelor- und Master-Absolventen haben ihre Abschlussarbeiten über datengetriebene Produktentwicklung geschrieben. Ich komme selber aus dem Bereich Innovationsmanagement von der Uni her und wir haben dann über Daten festgestellt, über kundisch, Autosuggests auf Amazon sind nichts anderes als die Kundensprache. Und die kann man analysieren. Mit Tools, mit Amazon und so weiter kannst du alles analysieren. Und da findest du relativ schnell raus, was wollen die Kunden. Und daraus kannst du Produkte entwickeln. Wir lassen das natürlich weg, weil wir haben eine super fancy, mega geniale neue Lösung gefunden. Und dann gehen wir natürlich in die SEO-Optimierung. Das heißt, wir müssen rausfinden, wie suchen die Kunden welche Artikel und was bewerten sie? Und jetzt wird's krude. Ich möchte da kein Bashing betreiben. Ich möchte da niemandem zu nahe treten. Aber wer heute noch irgendein AI-Tool oder irgendwas Externes braucht, um Bewertungen auf Amazon zu analysieren, der hat die Genialheit der Features nicht verstanden. Amazon hat im Category Insights und im Product Opportunity Explorer alle Insights zu Hauptrückgabegründe, Hauptkaufgründe, wichtigste negative Bewertung, wichtigste positive Bewertung auf Asenebene und Kategorieebene frei zugänglich weltweit für quasi alles. Das macht man auf, das liest man sich durch, findet man bei Windlicht so witzige Aussagen wie zu dünn. Das Glas vom Windlicht ist zu dünn. Wenn du es nimmst, irgendwo hinstellst, drückt sich kaputt, es muss stoßfester sein, etc. Kann ich euch alles vorher sagen. Saisonalitäten von Federmappen, ja, da wollte letztens jemand Federmappe launchen. Ich sag, du, da will der jetzt nicht in dein Geschäftsmodell reden, aber lass es, warte bitte bis Mai, Juni. Hä, warum? Ich sag, guck mal hier, Category Insights, Federmappen, genau zwei Peaks, März, April, vor den Sommerferien, nach den Sommerferien. Woher weißt du das? Woher hast du diese Infos? Ich sag, das ist Amazon, das hast du in deinem Account. Das ist alles drinne. Und daraus schreiben wir natürlich nicht nur textuelle Situationen, sondern wir müssen verstehen, dass alles davon direkt auch ein Bild sein muss. Mein Lieblingsbeispiel mit unseren Entitäten, wenn du da Campingstuhl eingibst, findest du eine Entität, besondere Merkmale oder Zielgruppe, da kommt Übergewichtige oder schweres Gewicht, also 150 Kilo etc. Dann weißt du schon, dass du deine Bilder anders bauen musst. Gewichtsklasse einführen, Sitzhöhe wird oft gesucht, aber natürlich ein Campingstuhl kommt auf den Zeltplatz. Wie kommt der dahin? Im Auto, im Wohnmobil, also wie sieht da zusammengeklappt aus und wo ist der Stauraum? Und dann hast du deine ganzen Bilder und dann bist du mit dem Punkt 7 und 8 fertig, weil 7 war SEO und SEO wird zu Text und Bild. Ja, und dann kommen wir zum 9. Punkt. Pricing, okay, komm, da müssen wir ehrlich sein, das muss jeder für sich regeln, aber es soll Tools geben, die dir pro Keyword sagen können, wie ist die durchschnittliche Preissituation auf dem Keyword. Ja, Campingstuhl durchschnittlich 80 Euro, Campingstuhl schwarz durchschnittlich 60 Euro. Du findest also schon die Preisrelation. Ich möchte hier nur darauf hinweisen, der Preis sollte nicht immer am Markt ausgerichtet sein, weil sonst rutschst du schnell in Preisgefälle, wo du nie wieder rauskommst. Der Preis muss so gewählt sein, dass du davon ein Geschäft betreiben kannst und leben kannst. Dach über dem Kopf, heißes Wasser, was zu essen und Familie. Die Zeiten der massiven Preisgefälle sind vorbei. Für billige Preise gibt es eigenständige Plattformen und natürlich auch die neue Amazon-Plattform. Last but not least, der 10. Punkt, auch wenn ich das nicht mag, weil es gibt bei mir eine Grundlage. Wer Werbung braucht auf Amazon, um zu verkaufen, hat ein ganz anderes Problem. Es gibt so Fälle, wo die Leute wirklich auf den Marktplatz kommen, ihr Advertising anschalten und denken, jetzt würde alles besser werden. Wenn sich ein Produkt ohne Advertising schon nicht verkauft, dann ist es nicht zwingend so, dass es sich automatisch mit Advertising sofort besser verkauft. Advertising kann dort schnell auch nur ein kosmetisches Mittel sein und übertüncht die Symptome, aber du vergisst die Ursache. Die Ursache des Problems ist dein schlechtes Produkt.
Aber ja? Gibt es aus deiner Sicht noch Produkte, die relevant Umsatz machen, ohne eine vernünftige Advertising-Strategie dahinter?
Genau, das ist ja jetzt genau der Punkt, genau. Grundsätzlich kaum bis wenig, ja, aber es gibt immer wieder mal Bereiche, wo ich selber überrascht bin, die haben nur 5% Advertising-Sale-Anteil, 95% ganz normal, alles organisch, Spezialnischen, Werkzeuge, Zubehöre, wo du aber dann halt zehntausende Artikel auf Halde haben musst, weil die Suchabfragen so gering sind, so speziell formuliert sind. Advertising ist dann quasi irrelevant, weil der Kunde genau das braucht, genau das haben will. Also diese Bereiche hast du schon noch. Was ich aber viel wichtiger finde, ich bin bei dir. Advertising-Strategie ist Pflicht. Aber du kannst die Probleme eines Produktes nicht kompensieren mit Ads. Das ist nämlich der eigentliche Punkt, den ich damit immer versuche zu sensibilisieren. Und im Advertising muss man mittlerweile sagen, da ist Amazon König. Also ich kenne mich nicht in Google Ads und Meta Ads und so weiter aus, aber wenn man in die Detailtiefe von AMC, Amazon Marketing Cloud, AMS, Amazon Marketing Stream, PPC an sich mit mittlerweile 4 Formaten, Sponsored TV Ads sind neu ausgerollt worden, und Amazon DSP reinguckt, hat man eine der am besten vermessenen durchgemessenen Interaktionswerbekanäle wahrscheinlich weltweit, weil wir ja immer wieder sagen müssen, das sagen wir ja aber auch, ihr ja auch nicht anders schon seit Jahren, Amazon ist zum Stöbern da, Google zum Informieren, ja, und Amazon ist zum Kaufen da. Also du holst dir überall Appetit, aber gegessen wird auf Amazon. Und dann ist die Werbung natürlich einer der Kanäle, die jetzt gerade durch die technologische Öffnung mit Amazon Marketing Stream seit 2 Jahren ganz, ganz andere Hebel ermöglichen. Eine viel höhere Geschwindigkeit, also die Reaktionsgeschwindigkeit auf Marktveränderung, ist mit Amazon Marketing Stream und dem stündlich möglichen Bidding so genial wie noch nie. Und das ist halt ein Thema, wo man dann sagen muss, es geht nicht mehr darum, dass du eine Advertising-Strategie hast, sondern wir reden mittlerweile davon, dass du eine so granulare Advertising-Strategie aufbauen kannst, die nahezu fehlerfrei funktionieren kann, wenn du deine Ziele richtig setzt. Ja. Einfachstes Beispiel immer, warum benutzen so wenig Leute Sponsored-Display-Ads? Sponsored-Display-Ads gehen auf, willst du anlegen, wird gefragt. Willst du Conversions, Reichweite, Impressions? Du musst erstmal eine Entscheidung treffen. Das überfordert viele der Mitarbeiter, die es machen sollen. Was sie aber dann nicht mehr sehen, ist, dass dahinter das Retargeting steckt. Weil Aufrufe nach Verkauf, Wiederaufrufe nach Kauf, Wiederaufrufe nach Ansehen. Und das ist ein Geschenk. Ja, Amazon hat ein Retargeting-System da drin, nur in Sponsored-Display. Twitch. 10 Twitch-Zielgruppen in Europa, in USA sind es glaube ich schon 18 oder so, bekommst direkt zu Twitch, sobald du Richtung Funnel arbeitest, auch wenn ich da nicht immer der absolute Fan von bin, aber sobald du darüber nachdenkst, ist Amazon Advertising Strategie Minimum genauso wichtig wie du musst einen Amazon Brand Store haben, weil das sind dann fatale Hygienefaktoren, die dich definitiv Geld kosten werden.
Okay, also das waren 10 Schritte, trotzdem ganz schön viel Input, was man alles so beherzigen muss. Ich nehme wahr, dass du ja, also ich glaube vom Titel bist du ja Brand Ambassador unter anderem für Amalyz, aber ich habe das Gefühl, du bist eigentlich auch Brand und vor allem Feature Ambassador für Amazon, weil du ja sehr stark herausgearbeitet hast, was Amazon eigentlich selber an eigenen Tools und Möglichkeiten in den letzten Jahren für Seller angeboten und entwickelt hat. Wie sorgst du dafür, dass dein Wissen immer mindestens mal State of the Art oder sogar noch vor der Welle ist? Welche Blogs liest du? Welche Podcasts hörst du? Wie sorgst du dafür, dass du alles, was da in dieser Welt passiert, dir immer wieder reinziehst und da einfach Top-Notch-Wissen hast?
Also erstmal muss man ja verstehen, ich war selten oder ich bin, vielleicht ist das so eine Veranlagung, ich bin selten opportunistisch. Also mir geht's immer weniger um meinen Ertrag. Ich war nie massiv daran interessiert, ich muss jetzt Geld verdienen. Ne? Ich mache eine Guru-Seite und ich berate jetzt alle, sondern ich war immer der Stille im Hintergrund und hat die Zuarbeit gemacht. Ne? Ich habe viel damals mit Lars Müller zusammengearbeitet. Das waren phänomenale Zeiten. Und in dem Agenturbereich, wo wir ja alle damals in Hamburg aufgekommen sind, beziehungsweise dann auch die Kölner, Berliner etc., hat sich eins gezeigt. Die Industrie rund um Amazon im Hilfsbereich und Unterstützungsbereich, egal ob Rechnungsstellung, Logistik, SEO, PPC und all die Sachen, Content-Erstellung, war nie jemand gegeneinander. Sondern der Markt ist groß genug und alle sind miteinander Schritt für Schritt gegangen. Und man kannte sich halt relativ schnell. So, und da ging es einfach immer nur drum, sei so gut, dass dein Kunde bei dir bleibt. Um gut zu sein, musst du miteinander auskommen und du musst auch mal ein bisschen was schreiben. Weil nur wer gibt, wird auch was bekommen. Ja, geben und nehmen. Das heißt, ich habe halt sehr, sehr viel gelesen und hatte damals schon sehr, sehr große Reichweite durch die ganzen Händler und Vendoren, mit denen ich geschrieben und gearbeitet hatte. Ich hatte eine der größten Xing-Gruppen zum Thema Amazon. Ja, auch wenn es Xing jetzt nicht mehr gibt, aber war dann schon sehr viel Wechselwirkung. Und das ist immer nur ein Geben und Nehmen. Ich selber, ich weiß nur 10% von Amazon. Mein Schwerpunkt ist SEO und PPC. Ich rede darüber, also kriege ich viel Feedback. Einiges offiziell, ne, wenn die Kommentare reinkommen, aber auch vieles so über die Seite, hey, bitte nicht sagen, wer ich bin, aber guck mal, ich habe das, ich habe die Lösung gefunden, ich habe jene Lösung gefunden. Und ich kann mir halt viel merken. Das heißt, durch die Erfahrung aller da draußen lebe ich, durch das Consulting, durch das Feedback unserer Kunden, was man dann natürlich immer wieder verallgemeinert für den Nächsten benutzen kann, für den Nächsten. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, der Unterschied von mir zu den Leuten da draußen, das sage ich auch immer ganz offen und ehrlich, ich bin 8 Stunden auf Amazon, ihr nicht. 8 Stunden auf Amazon oder im Seller Central oder in der Ad-Konsole. Ihr nicht. Den ganzen Tag. Das heißt, ich habe mir auch bestimmte Keywords entwickelt, LED-Streifen, Mülleimer, aber auch dann so Lego-Pokémon-Karten. Aber die rufe ich immer wieder auf täglichst. Und dann sehe ich natürlich jede Änderung. So, weil man hat so einen gewissen Plan, da weicht was ab vom Plan, da findet man das immer relativ schnell. LinkedIn hat den Vorteil lange Zeit gehabt, dass aus den USA die Sachen schneller rübergeschwappt sind, weil die auf LinkedIn USA schon was gepostet haben, was in Europa noch nicht ausgerollt wurde. Hierbei bin ich dem Fehler aufgesessen vor vielen Jahren. Ich war der am schnellsten Postende auf LinkedIn. Jedes Feature war sofort da. Ich hatte Interaktionsraten, das war Wahnsinn, ja. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, ich fange jetzt an, was anderes zu posten. Erst immer das Neue, dann zogen alle anderen nach und ich habe drunter geschrieben, zu uralt, gibt's schon x lange. Und dann habe ich gemerkt, das eigentliche Problem ist nicht, was ist neu, das eigentliche Problem ist, was ist wichtig für den Seller und den Vendor. Viele von den Sachen wie virtuelle Bundles sind nach 5 Jahren immer noch nicht nach Europa gekommen. Dann kriegst du zwar den Hype für dein Posting, aber dein Mehrwert für den Kunden ist weg. Das heißt, wir haben einen riesen Switch gemacht, ich persönlich, in der Grundkommunikation. Ich lese sehr, sehr viel. Ich dokumentiere mir sehr viel weg im Rahmen der Amma-News, was wir einmal im Monat zur Verfügung stellen, was Amazon selber jeden Tag zur Verfügung stellt. Ja, Seller-News findet ihr in eurem Seller Central. Jede Änderung ist da drin. Mit einer Ankündigung, ab wann gilt sie? Wo findest du die Unterseiten? Warum gibt es die Änderung? Wie betrifft dich die Änderung? Und hier haben wir einfach festgestellt, Lesen hilft, aber den Kunden das nochmal aufzubereiten und zu sagen, du, das ist jetzt wichtig, weil das hilft viel mehr. Maßgeschneiderte Werbeaktionen, Brand-Tailored Promotions, gibt es seit über einem Jahr und noch immer weiß nicht jeder, dass es die gibt. Also sind wir irgendwann in ein wiederholendes Lernen gekommen und sagen eigentlich viele Sachen wiederholt, jeden Monat nochmal neu, weil die meisten Leute das nicht wissen. Ich habe bis heute noch Kunden, die nicht wissen, dass du im Seller Central deine mobile Ansichtsrate hast. Ja, vor 3 Jahren ausgerollt, durch super Kommunikation mit Amazon, das war phänomenal. Man hat Amazon einen Fehler gemeldet, Amazon hat gesagt, stimmt, hier fehlen die mobilen Daten. Amazon hat es ausgerollt. Und das wissen bis heute viele nicht. Das heißt, wir sind weg von diesem Bleib am neuesten Trend dran, sondern wir sind hingekommen zu, was ist wirklich wichtig? Brand-Tailored Promotions für mich, dadurch, dass es eine nicht gebührenorientierte Werbeaktion ist, eins der unterschätztesten Hebel überhaupt. Und dann geht man halt nicht mehr den Shiny Objects nach, sondern den Relevant Objects. Und das funktioniert halt. LinkedIn, Podcast hier, den höre ich mir auch gerne an, weil dann natürlich auch manchmal Kunden von mir selber mit reinrutschen oder Leute, die ich schon sehr, sehr lange kenne und schätze. Und die andere Geschichte ist, ich habe einen Bereich, den ich immer noch betreue seit 2017 in direkter Kooperation und dadurch bin ich auch im Seller Central immer wieder drin und nur so kann es funktionieren. Also man muss sich zwingen, da immer dran zu bleiben, aber ich habe auch ich kann jeden nachvollziehen, jeden Händler, der das nicht schafft. Warum? Er hat andere Themen, GPSA-Richtlinie umsetzen, Weihnachtsgeschäft, Pakete packen. Und deswegen verstehe ich auch jeden, der das nicht schafft. Aber das ist der Unterschied. Ich schaffe das, weil ich mir die Zeit nehme, weil das am Ende das Aushängeschild ist, weil wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe geben. Und das funktioniert natürlich nur, wenn wir wissen, was können wir, was können wir nicht und wo kriegen wir die Informationen für das, was wir können, dauerhaft her.
Okay, also es erinnert mich so ein bisschen an einen unserer Firmenwerte, den wir schon früh bei Fink 3 entwickelt hatten. Der hieß We Read the Manual und so ein bisschen höre ich das auch bei dir raus. Wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten in diesem Podcast und es gibt ganz viele Themen, die wir noch nicht mal ansatzweise gestriffen haben, aber noch streifen könnten. Ich glaube, es schreit so ein bisschen irgendwann nochmal nach einer zweiten Folge, aber ich würde trotzdem gerne eine Frage noch mit dir diskutieren. Jetzt sind wir so rund um den Jahreswechsel. Was glaubst du, wird das Thema in 2025, das das ganze Marktplatzgeschäft am meisten beeinflussen wird oder das eine Thema, wo sich Händler im nächsten Jahr wirklich neu werden beschäftigen müssen?
Das ist natürlich eine tiefgreifende Frage. Ich bin natürlich studiert und komme dann immer gerne mit Porter's Five Diamond Modell um die Ecke, rechtliche Rahmenbedingungen, sozioökologische, ne, Wettbewerber, eigene Nische. Vieles davon kannst du nicht predikten, ja, würde man heute sagen, du kannst es nicht vorhersagen. Worauf man aber achten muss, das ist ganz klar, 13.12. GPSA-Richtlinien, das ist kein Amazon-Thema, sondern es ist ein EU-Verordnungsthema, was viele bis heute nicht verstanden haben. Das gilt für Shop, das gilt für jeden Marktplatz, das hat sich nicht Amazon ausgedacht. Wie viele ja im Januar dachten, als Amazon als erster pionierweise direkt schon gesagt hat, ihr habt jetzt ein Jahr Zeit, kümmert euch, wir helfen euch. Da war ich selber entsetzt, wie viele Leute dachten, da hat sich Amazon was ausgedacht, wo ich sagte, nein, überhaupt nicht. Also diese Richtlinien, die Umsetzung davon ist immer noch ein Thema, auch wenn es dieses Jahr umgesetzt sein muss. Das wird sich bis ins Q1 vom nächsten Jahr reinziehen. Ich finde es immer schlimm, wenn die Leute über das nächste Jahr nachdenken, weil die meisten wissen nicht, dass der Januar in Teilen der stärkste oder zweitstärkste Monat des Jahres ist in vielen Geschäftsbereichen und sich dort die falschen Prioritäten gesetzt werden, wie Urlaub, wir müssen Q4 nacharbeiten. Also findet für euch immer raus, wo sind die Steps. Ne? Man macht jetzt zwar einen Jahresend-Call und wie wird es nächstes Jahr? Wichtig ist, wann ist eure Saison und wann ist eure Saison zu Ende und was ist für eure nächste Saison wichtig? So würde ich es gerne formulieren. Dabei wird werden mehrere Themenbereiche gewissen Druck bekommen. Das eine ist, da reden aber alle schon seit Jahren drüber, der Media-Shift von TV zu Amazon oder zu Marketplaces an sich. Dort könntet ihr plötzlicherweise auf Wettbewerber treffen, die einen Geldbeutel haben, der nicht mehr dem Profitabilität unterlegen ist, sondern einfach nur noch dem, ich habe Geld und das muss dorthin, weil TV lässt nach oder auch die ganz normalen Flächenwerbung, die Flächenbannerwerbung aller Ströer und was es da nicht alles gibt. Das muss man auf dem Schirm haben. Dann, wenn Wettbewerber in die Märkte kommen, kommen sie hart, knallhart mit absoluten Dumpingpreisen. Ich habe jetzt gerade, wirklich jetzt, einen sehr, sehr massiven Fall davon. Das heißt, die Wettbewerberdichte wird nicht höher, aber wenn sie kommen, dann kommen sie knallhart, weil sie haben Ahnung. Sie haben sich den 10-Punkte-Plan gerade angehört und wissen genau, wie sie reingehen müssen. Das heißt, das muss man auf dem Schirm haben. Und die andere Geschichte ist, da bin ich mir aber noch nicht ganz so sicher, eigentlich muss man das seit Jahr 1 haben. Bild-Content hat Text schon lange überholt. In vielen Bereichen auf Amazon ist Text nicht mehr sichtbar. Nahrungsergänzungsmittelbereich, Lebensmittelbereich, Fashionbereich sind Bullet Points erst aufrufbar am Desktop, aber auch am Handy, wenn man sie aktiv aufmacht. Das Thema Bild wird noch mehr reingehen. Amazon hat mit seinem AI-Bildgenerator ein mega neues Feature veröffentlicht, Größe des Objektes ändern und so. Das heißt, das Level, was der Marktplatz an Lösungen zur Verfügung geht im Bildbereich, ist immens. Was ich gar nicht sehe, eigentlich wollen wir sehen, was sehe ich, ist Bewegtbild. Das ist seit Jahren ein versunkener kleiner Goldschatz, der sich nicht durchsetzen konnte. Aber was auf jeden Fall massiv reinkommen wird, es werden immer mehr externe Themen sagen, sowas wie eine Amazon Marketing Cloud ist extrem wichtig. Super wichtig. Daten verstehen. Hierbei bin ich natürlich in Teilen komplett anderer Auffassung, weil wichtiger ist nicht, dass die Amazon Marketing Cloud kommt, sondern dass die Amazon Marketing Cloud für den Einzelnen nutzbar wird. Das heißt, die Eintrittshürden für diese technologiebasierten Themen werden sinken. Amazon Marketing Stream, wir sind einer der weltweit größten Nutzer davon mit stündlicher Gebotsoptimierung, hebt PPC auf ein anderes Level. Amazon Marketing Cloud hebt das Vermessungslevel der Customer Journey auf ein ganz anderes Level. Und wenn man sich dem jetzt seit 2 Jahren, was Stream angeht, seit knapp fast einem halben Jahr Amazon Marketing Cloud, gibt es auch schon länger, als die meisten wissen, wenn man sich dem verschließt und nur noch beim Päckchen packen bleibt, das wird keine mittelfristige Lösung sein. Da muss man ganz ehrlich sein, der technologische Vorsprung steigt so viel schneller als deine Packgeschwindigkeit und das macht natürlich die Türen und Toren offen für Leute, die Prozesse und Abläufe verstanden haben und diese automatisieren. Und auf der anderen Seite, was ich nicht als Prio-Problem sehe, weil das ist, ich erinnere mich ja immer, ich bin da sehr, sehr technikunaffin, aber Clubhouse war auch der größte Hype vor 2 oder 3 Jahren und AI ist ein Hype ohne Ende, was aber viele falsch verstehen, ist, dass AI im aktuellen Sinne nur berechnet, welches das nächste bestpassende Wort ist. Und wenn du AI fragst, was ist das nächste Produkt, was ich auf den Markt bringen will, dann suchen die sich einfach nur wahrscheinlich bestpassende nächste Wort aus. Dass diese Worthülse Springseil heißen kann oder Salzstreuer oder Yogamatte, ist ein ganz anderes Thema. AI wird aber Prozesse erleichtern, vieles, vieles, vieles vereinfachen. Und im nächsten Jahr setze ich auf dasselbe wie seit 10 Jahren. Das passende Produkt zum richtigen Preis, so dargestellt, dass der Kunde versteht, warum es so viel kostet. Ja, Premium-Produkt versus normales Basic-Produkt. Und habt bitte eine Regel immer auf dem Schirm. Never run out of stock. Never run out of PPC-Budget. Ja, und setzt eure Ziele richtig. Ja, im Advertising könnt ihr da jetzt abschließen. Ein ganz fieses Beispiel bringen. Wenn du nur eine 2% Conversion-Rate hast, dann sind das halt 50 Klicks. Ja, und wenn jeder Klick 10 Cent kostet, dann sind das trotzdem 5 Euro. Und wenn du ein 15-Euro-Produkt hast, dann hast du halt einen 33er Arkos. Und dann kannst du dir nichts wünschen, dass du gerne einen anderen Arkos hättest. Wir sind immer wieder back to the basics, back to Mathematik. Und auf der anderen Seite, akzeptiert bitte, dass Amazon in der Art und Weise der offenste, ehrlichste und transparenteste Marktplatz ist, den es gibt. Sie sagen dir, was passiert, warum es passiert. Sie schreiben alles auch sehr, sehr gut auf im Seller Central. Und alles andere seid ihr aber selbstverantwortlich. Ja, und ich glaube, da wird immer ein bisschen falsch argumentiert. Klingt jetzt plump, aber am Ende bist du verantwortlich, dass Kunden auf dein Listing kommen und nicht Amazon. So, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und der wird sich die Jahre auch nicht ändern.
Das lassen wir so stehen. Was für ein Ritt durch nicht nur deine persönliche Geschichte, sondern auch wirklich die Vielfalt an Möglichkeiten, die Amazon so bietet. Ich glaube, da steckt richtig viel drin. Ich vermute, der eine oder die andere wird diese Folge sich zweimal anhören oder vielleicht auch dreimal, um alles rauszusaugen, was du jetzt so ausgespeichert hast. Und wie gesagt, ich glaube, wir sind da nicht am Ende. Irgendwann sollten wir nochmal eine Follow-up-Folge machen. Zu Recht habe ich, glaube ich, am Anfang der Folge gesagt, Urgestein der Szene, das hast du in den letzten knapp 60 Minuten bestätigt. In dem Sinne, danke, dass du dabei warst.
Vielen, vielen Dank.
Noch mehr zu Christian Otto Kelm und zu diesem Podcast und allen anderen Gästen, die wir schon so hatten, gibt's wie immer unter amazon.de/podcast. Abonniert uns da, wo es Podcasts gibt. Wenn es euch gefällt, lasst uns ein Like da. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder zur nächsten Folge Unternehmer in der Zukunft. Ciao, ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.